Eine gute Gesprächskultur trägt zur Verständigung bei. Das ist das Motto meiner Arbeit. Sie soll zu Lösungen beitragen und einfach auch inspirieren. Ich möchte einen Beitrag zur Inspiration leisten, nicht nur als Moderatorin im Auftrag von Behörden, NGOs, Verbänden oder Firmen, was meine hauptberufliche Tätigkeit ist, sondern auch hier auf diesem Kanal. Es ist mir ein Anliegen, spannende Menschen vorzustellen, die sich für eine gute Sache einsetzen, die daran glauben, dass sie etwas Positives beitragen können, sei es in der Bildung, im Sozialen, in der Gesundheit, in der Kultur, der Politik oder in einem anderen Bereich. Und ich staune, wie viele engagierte Menschen um mich herum sind. Habt ihr euch auch mal Gedanken darüber gemacht? Ja, ich glaube schon, was in eurem Umfeld alles geleistet wird, wie viel Engagement um euch herum ist oder auch von euch selber kommt. Das ist doch wunderbar. Diese Plattform soll euch und uns alle inspirieren, im Kleinen wie im Grossen etwas zu bewegen. Hört rein und teilt die Kurzgespräche auf Social Media, wenn sie euch gefallen. Ich würde mich freuen. Das ist der Gesprächskultur-Podcast, dritte Folge. Mein Name ist Karin Landolt und vis-à-vis von mir ist Dr. Bettina Stefanini, Direktorin der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte. Bettina Stefanini, was muss man unbedingt über dich wissen?
Ich habe in meinem Leben so häufig Karriere gewechselt, dass ich glaube, es ist jetzt nicht etwas Einziges, das man über mich wissen muss. Ich bin vielmehr jemand, der die archetypische Generalistin ist, die es liebt, einen bunten Strauß von Möglichkeiten und Optionen zu haben. Also in dem Sinn nicht etwas Einziges, das man wissen müsste.
Du hast gerne komplexe Sachen, hast du mir vorher gesagt. Und du hast ja auch etwas geerbt von deinem Vater, wo man kann sagen, das ist ja sicher eine sehr komplexe, spannende Aufgabe, nämlich die Stiftung Kunst, Kultur und Geschichte, wo ja auch verbunden ist mit einer grossen Immobilienfirma. Was ich aber zuerst noch will sagen, du hast eigentlich Textilgestalterin gelernt. Du bist nachher auf Dublin, auf Irland, du hast ein Studium gemacht, du hast promoviert über Zusammenhänge von Klimaveränderungen und Siedlungsgeschichte. Auch, denke ich, eine komplexe Angelegenheit und auch eine zukunftsgerichtete, denke ich. Du hast den Bereich Nachhaltigkeit an der Maynooth University Irland im County Kildare geleitet. Also einen riesen Rucksack voller Berufserfahrung und Wissen. Eben, das ist wahrscheinlich nur ein Teil von deinem grossen Blumenstrauß. Man hat dir aber jahrelang oder das Leben lang, würde ich jetzt sagen, dich immer als Tochter vom Immobilienkönig Bruno Stefanini, dem bekannten, aber auch sehr rätselhaften Mann in Winterthur und darüber hinaus sehr bekannt, in Verbindung gebracht als Erbin von seinem immensen Kunst- und Kulturgüterschatz. Stört dich, dass man dich immer als Tochter von Bruno Stefanini genannt hat oder immer noch nennt?
Als ganz junge Frau, ich habe ja bis 22 in Winterthur gewohnt, hat es mich schon ein bisschen, es war beengend, wenn man mich an einer Party oder Freunden gegenüber vorgestellt hat, das ist jetzt Bettina, das ist dann die Tochter von dem Stefanini, oder? Und dann hast du eine Art, du hast dann dein eigener Radius, dein eigenes Aktionsfeld ist, einfach unter dieser Perspektive ferner liefen noch gegangen und das ist nicht angenehm gewesen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Heute bin ich in dieser Rolle, eine Rolle notabene, die ich selber gewählt habe oder mir nicht, mindestens nicht mich dieser verweigert habe. Und die Tochter von Bruno Stefanini, das geht halt ganz stark mit dieser Rolle, das ist nicht mal eine private Bezeichnung. Also meine Tochter-Vater-Beziehung ist natürlich privat, aber jetzt in meiner Rolle als Direktorin von dieser Stiftung ist meine Rolle auch die Tochter von dem Gründer.
Mhm. Du hast eine Art aus einer passiven Rolle heraus eine aktive Rolle gefunden und führst jetzt das Imperium, die riesige Stiftung. Eine grosse Verantwortung. Belastet dich das manchmal auch oder ist es vor allem auch eine Chance für dich?
Ich glaube, ich bin da vollherzig eingestiegen. Vielleicht etwas, was man über mich auch noch wissen muss. Ich liebe Abenteuer.
Aha.
ich lasse mich gerne auf Sachen ein. Und ich glaube, ich habe das auch am Anfang mit dieser Stiftung eine Art wie gesehen, da sind Chancen und Potenzial da, die ganz wichtig sind. Also ganz wichtig auch im Sinne von meinem Arbeiten, meinen Werten, was ich eigentlich als gesellschaftlich relevant anschaue. Und habe mich dann eine Art auf das Abenteuer, wie charakteristisch, einfach eingelassen. Und es ist erst im Laufe der Zeit, dass ich voll realisieren, wie viele andere Leute das betrifft und wie stark das die Verantwortung auch ist.
Also du redest jetzt von Mitarbeitenden, du redest von den Mieterinnen und Mietern, du redest von Kulturschaffenden oder von welchen Personen redest du?
Genau, du hast es gut zusammengefasst, von okay. allen Ebenen. Mm-hmm. Und dann noch ein paar Leute von der Familie hinten dran und dann, ja. Und dann kannst du ja, schon fast, wir haben ein Treffen mit der Stadt gehabt und es ist dann sehr schnell klar, an wie vielen Ecken dass wir eine Art Verbindungen zu der Stadt haben. Also über jetzt Kultur, über die Immobilien, über den Städtebau, über die Biodiversität, über das Sozialamt mit Wohnungen und so weiter. Und du kannst aus jedem von diesen Teilverantwortungen kannst du natürlich, das ist in sich selber eigentlich eine grosse Sache.
Also eine riesige Kiste mit lauter grossen Kisten, kann man dem so sagen. Also du hast eine gigantische Kiste geerbt. Kunst- und Kulturstiftung, Immobilienunternehmen, da ist eine grosse Verantwortung, die du da übernommen hast. Eben einerseits sind da viele Interessen und viele Menschen damit verbunden und andererseits geht es auch um viel Geld, das man investiert oder eben auch nicht investiert. Wie gehst du um mit dieser Verantwortung?
Ich glaube, dass ich geerbt habe, stimmt so nicht. Also ich habe einfach ein Recht quasi mir erstritten, auch vor Gericht.
Genau, das war ein langer Rechtsstreit.
Ja, genau, dass mein Bruder und ich den Stiftungsrat bezeichnen können. Und von dort her geht es eigentlich auf den Stiftungsrat raus. Also es ist der Stiftungsrat und es ist auch ganz stark die Operativen, also ein riesiges Team dahinter. Ich bin dort einfach in dieser Position jetzt von der Direktorin, aber ich bin nicht absolut und allein maßgeblich, wie wir dort herkommen. Wir tragen natürlich das ganz stark gemeinsam, wie wir mit dieser Verantwortung umgehen.
Macht es dann auch ein bisschen einfacher, wenn man nicht für alles allein muss anstehen.
Auf jeden Fall.
Die Immobilienfirma Teresta, die ja die Stiftung alimentiert, die verfügt über etwa 2200 Wohnungen schweizweit. Viele sind in Winterthur, aber auch in der übrigen Schweiz verteilt. Da geht es ja darum, die Immobilienfirma soll ja nicht nur rentabel sein, sondern auch faire Mieten garantieren. Das war ein Erbe von deinem Vater auch, günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen. Er hat allerdings nicht sehr viel renoviert an den Wohnungen, für das war er berühmt. Es hat dann auch so ein bisschen Lotterbude gegeben. Du hast jetzt aber da auch ein bisschen aufgeräumt. Und willst aber den Wert von deinem Vater weiter leben lassen, mit der Partizipation von der Mieterschaft. Kannst du kurz etwas
okay.
dazu sagen?
Wir haben da zwei Themen. Also zuerst mal einfach über die die Immobilien, oder? Die hat tatsächlich, mein Vater hat die gebaut, einen Grossteil davon, etwa drei Viertel davon sind in Winterthur. Und er hat sehr viel entwickelt, circa von 1955 an bis etwa 1971. Und hat dann dort, wie du zu Recht sagst, wenig investiert, wenig instand gehalten, wenig renoviert. Und da hat es jetzt sehr viel, wo halt in die Jahre gekommen ist, wo man nicht auf ewig kann so betreiben kann, weil dann der Unterhalt wird dann enorm teuer, oder? Wenn du dort nichts machst und dort müssen wir es wirklich jetzt in ein neues Leben hineinführen. Also wenn wir, und das ist mir und uns ganz wichtig, dass wir auch nachhaltig sind, also dass wir nicht alles abreißen und einfach neu bauen. Das bringst du gar nicht her, wenn du abreißt und neu baust, dann bringst du keinen, sagen wir jetzt mal, bezahlbar oder günstigen Wohnraum mehr her. Und ökologisch ist es natürlich auch nicht eine Richtung, wo du in einer ressourcenschonenden Welt möchtest oder möglichst ressourcenschonender Art machen möchtest. Und von dem her ist uns ganz wichtig, dass wir die bestehenden Immobilien wirklich jetzt sanft renovieren. Aber wie du gesagt hast, die müssen Kulturstiftung alimentieren auf der einen Seite, die müssten auch ökologisch vertretbar, also das muss die ganze Heizungssystem, Wärmegewöhnungssystem, müssen erneuert werden natürlich und sie müssen isoliert werden und sie müssen Photovoltaik bekommen und so weiter. Und sie müssen sozialverträgliche Mieten haben oder was wir sagen, faire Mieten. Und faire Mieten werden unterschiedlich sein auf den Altbauten und auf den Neubauten. Also das ist wirklich wichtig und ist eine Art dort, so ein Delta, das wir herüberkommen müssen.
Also ökologisch verträglich, sozial verträglich und noch rentabel. Das ist ja schon fast ein bisschen das Ei des Kolumbus. Wie schaffst du das?
Was wir jetzt denken.
Oder wie schaffen dir das? Gell? Es ist dir wichtig, dass man vom Team redet und nicht nur von dir.
Ja, weil allein, das ist wirklich, ich bin nicht Expertin, ich bin. Aber wir haben gesagt, wir tun quasi unser Portfolio wir so ausrichten, dass wir an gewissen Stellen sehr nachhaltig sind und an anderen Stellen machen wir einfach eine Grundnachhaltigkeit. An gewissen Stellen sind wir sehr sozialverträglich und an anderen Stellen machen wir einfach die Miete fair, aber jetzt nicht mit einem grossen Abschlag. Und an gewissen Stellen müssen wir einfach die Rendite gut reinbringen. Es ist wirklich eine riesige Aufgabe. Und ich bin noch nicht sicher, wie gut dass wir am Schluss abschneiden werden.
Ich bin sicher, dein Vater wäre stolz auf dich, auf euch, auf das Team. Es wird ja auch zu seinem Gedenken, zu seinem 100. Geburtstag, besser gesagt, wird es einen Begegnungstag geben, der Frühling. Mir kommt gerade so in den Sinn, er war sehr medienscheu, öffentlichkeitsscheu. Ich hatte das Glück, dass ich zweimal mit ihm ein Interview machen durfte. Zwei von seinen ganz raren Interviews. Und im Gegensatz, dass wir jetzt nicht immer von deinem Vater reden, aber ich möchte gleich gerne einen Vergleich machen. Im Gegensatz zu deinem Vater scheinst du viel mehr Vertrauen in die Öffentlichkeit und in die Medien zu haben. Und auch da in Winterthur bist du, glaube ich, angekommen. Also du bist nicht schüch gegenüber der Öffentlichkeit. Du öffnest die Stiftung, du öffnest auch Terista. Da hast du ganz ein anderes Verhältnis zu den Menschen, hat man den Eindruck, als dein Vater.
Ja, ich bin auch in einer anderen Position. Also Stiftungen nach mir, so wie ich sie verstanden, müssen relevant sein, müssen gesellschaftlich relevant sein. Und das können sie natürlich nur erreichen, wenn sie mit anderen zusammenarbeiten. Weil wenn du etwas einfach im stillen Kämmerchen entwickelst, wirst du nie zu ja, zum Weiterbringen von einer Gesellschaft können so viel beitragen, als wenn du es mit anderen zusammen machst. Und es ist wirklich in dieser Zeit, oder? Wir sind nicht mehr im Mittelalter oder in der Renaissance. Es ist wirklich grundlegend, dass die Leute können ihre Meinungen einbringen, dort, wo sie ihre Meinungen wollen einbringen. Ob dann am Schluss wirst du einen Weg fahren und wahrscheinlich sind nicht alle immer zufrieden und so weiter. Aber das ist einfach Demokratie. Das ist einfach so. Aber es ist ganz wichtig, dass du, wenn du willst, die Opportunität oder das Potenzial, das die Stiftung hat, und auch die, sagen wir jetzt mal, Übersetzungsleistung, wo Kultur macht, oder? Das haben wir alle gesehen in der Covid-Krise auch, dass Kultur ist dermassen wichtig für uns als Gesellschaft und gibt uns Perspektiven auf das Leben und auch einen Sinn in das Leben hinein. Und wenn du das alles willst, bestmöglich nutzen, dann musst du die Leute ins Boot holen. Mhm. Anders geht das überhaupt nicht.
Und da kommen wir wieder auf die Partizipation, oder, von der Mieterschaft, eben von der Jury aus der Bevölkerung aus. Was bedeutet dir das, diese Partizipation? Warum sollen alle partizipieren an der Entwicklung?
Ja, wir haben ganz am Anfang, wo wir ja den Stiftungszweck hatten, wo wir ja den Namen leben müssen, haben wir gesagt, und wie übersetzen wir den jetzt in einen zeitgenössische Art, den zu leben? Und der kommt ja ganz stark auch rein, was braucht es, oder? Wenn du nicht davon ausgehst, was jetzt eine Gesellschaft könnte weiterbringen, dann machst du vielleicht nur das, was alle anderen auch machen, und hast die Relevanz nicht. Und wir haben dann ein Gutachten oder einen Bericht in Auftrag gegeben. Der hat Regula Wolf zusammengestellt.
Von Consens Philanthropy.
Genau, den kann man abladen von unserer Webseite. Und sie hat dann mal einen Bericht gemacht und gesagt, wo gibt es überhaupt Lücken im Kulturerbe oder der Bewirtschaftung des kulturellen Erbes in der Schweiz. Und ist dann mit einer Handvoll von Möglichkeiten rausgekommen. Und dort ist Partizipation im Kulturerbe. Das ist so rausgestochen, weil das auch ein ganz wichtiger Wert ist, grösser jetzt bei der Faro-Konvention und so weiter. Mhm. Auf der einen Seite, aber mich hat es gedacht, es war auch ein wichtiger Wert von meinem Vater, wo eine Art am Anfang des 20. Jahrhunderts, also so die In-Kriegsgeneration, oder wo der Krieg noch miterlebt hat, war, und wo eine Art wie der Duttweiler, also
Gründer von der Migros,
wirklich wichtig war, dass Normalbürger mitreden können, auch bei Bildung, auch bei kulturellen Sachen, dass das nicht eine elitäre Geschichte wird. Und da gibt sich das natürlich die Hand, oder? Die Lücken in der Partizipation im Kulturerbe auf der einen Seite und die Wertvorstellung von meinem Vater, dem Stiftungsgründer, auf der anderen Seite. Und natürlich ist auch ganz nahe bei meinem Wert, oder? Ich bin ja sozialisiert worden zum Grossteil eben im anglosächsischen Raum, wo man eine Art viele Sachen auf einer, ja, sagen wir jetzt mal, wenig elitären oder in der Kommunikation sehr verständlich versucht zu sein und sehr mitnehmen und mitgestalten und so weiter. Das hat sich eine Art dort so gegeben.
Also Stiftungen haben nicht eine elitäre Aufgabe, sondern sollten eigentlich Gesellschaft voranbringen, sagst du, wenn man das jetzt so zusammenfasst. Da sind wir aber noch weiter weg, wenn ich so in die Stiftungslandschaft anschaue. Da würde ich sagen, ist jetzt die Stiftung, die du führst, die früher ebenfalls so eine Verschwiegene war, wo niemand recht gewusst hat, wer ist da eigentlich dahinter, hast du eigentlich zu einer Vorreiterstiftung gemacht in der Schweizer Stiftungslandschaft. Kann man das so sagen?
Also das müssen wir natürlich im Nachhinein beurteilen, ob alle Sachen, die wir jetzt sehen, ob die auch tatsächlich Frucht tragen und aufgehen, oder? Mir ist auch ganz wichtig, dass wir eine Kultur in der Stiftung leben, vom Ausprobieren, vom Experimentellen, von Sachen von einer Lernkultur, die auch ab und zu scheitern können. Ich würde sogar sagen, wenn man nicht ab und zu scheitert, dann haben wir es falsch gemacht. Mhm. Dann müssen wir, dann sind wir zu wenig risikobereit, oder? Wenn du, gerade wenn du sagst, was für eine Stellung müsste die Stiftung oder was müsste sie eigentlich einlösen, dann müssen sie wahrscheinlich auch das machen, was keine anderen Institutionen machen können, wo die öffentliche Hand zu gebunden ist, vielleicht auch zu ein bisschen schwerfällig zum Teil, wo Stiftungen können wirklich ausprobieren können, wirklich neue Wege beschreiten können, können Neues denken, Neues angreifen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das auch machen.
Jetzt hast du ja die Stiftung, du und dein Team, haben die Stiftung in den letzten Jahren vollkommen umkrempelt. Eben, wir haben vorher darüber geredet. Du bist neue Wege gegangen mit dieser Stiftung. Und die Stiftung ist ja ein lebendiger Organismus. Du hast das auch schon gesagt, dass es sich entwickeln muss, dass man auch wieder loslassen muss, Sachen ausprobieren, man darf scheitern, man darf entwickeln. Wo siehst du die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte in 10 Jahren zum Beispiel?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt sagst. Eben das Ausprobieren, Entwickeln, es ist auch ganz wichtig für uns, dass wir Sachen aus der Hand geben. Du hast vorher das Kulturkomitee erwähnt, wo die Gelder vergibt in Winterthur, dass also der Ausblick auch, dass wir wirklich andere hineinschauen und nicht nur hineinschauen, sondern auch gestalten und formen und weiterbringen. Und ich glaube, das ist mir ein grosses Anliegen, dass ich nicht eigentlich ein Ziel habe, wo ich kann sagen, genau dort möchten wir in 10 Jahren sein und das muss dann passiert sein. Natürlich machen wir eine Planung und eine Mittelfristplanung und so weiter. Und gerade mit Immobilien sind es ja lange Zyklen, die du immer wieder hast, wo du nicht einfach kurzfristig kannst planen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du sehr viel auch nicht am Zufall überlässt, sondern eine Art der lernenden Organisation und ihren Stakeholders überlässt. Dass eine Art sehr viel im Laufe der Zeit und immer wieder aufbauend auf dem, was in der Gegenwart ist, in Zukunft geführt werden kann oder sich in Zukunft sogar entwickelt.
Und eben mit vielen Stakeholdern, die mitreden. Und darum weiss man noch nicht, wie in 10 Jahren es dann genau wird aussehen. Bettina, wo wirst du in 10 Jahren sein? Wirst du dich jetzt die nächsten 10 Jahre voll und ganz dieser Stiftung widmen? Oder wie muss man sich dein Leben vorstellen in den nächsten Jahren?
Also für die nächsten Jahre ganz sicher voll und ganz. Und eine Art so, wie sagt man dem von einem Ross? Blinkers?
Scheuklappen.
Ja, ohne Scheuklappen, aber gleich hauptsächlich fokussiert auf die Organisation, auf die grosse. Ich bin ganz sicher, dass es in meinem Leben wahrscheinlich nochmal eine ganz grosse Veränderung gibt.
Aber du bist ja abenteuerlustig, hast du ja gesagt. Weil ein Abenteuer wartet auf dich.
Das weiss ich noch überhaupt nicht. Ich könnte mir aber ziemlich viel vorstellen, von mich vertiefen in ein Thema selber wieder. Also ich habe ja früher geforscht und wieder irgendwo dort anschliessen oder vielleicht ein anderes Projekt aufbauen oder... Ich weiß noch nicht, was es ist, aber ich freue mich schon drauf.
Sehr schön, das freut uns auch. Wir sind gespannt, von dir wieder zu hören. Man wird sicher im nächsten Jahr über die Stiftung und über dich noch einiges hören. Apropos hören, in diesem Podcast sollen ja immer wieder Menschen zu Wort kommen, die inspirieren. Und ich frage dich, wer würdest du in diesem Format hören, der dich vielleicht schon inspiriert hat?
Privat höre ich immer noch sehr viele Podcasts über Wissenschaften, Umweltwissenschaften, Nachhaltigkeit, mathematische Modelle, Artificial Intelligence und so weiter. Aber die sind natürlich aus dem Englischsprachigen. Da in der Schweiz habe ich ein paar Vordenker bei der Stiftung, die ich ganz anregend finde. Zum Beispiel der Alexander Barkawi, der mit einem langfristigen Horizont denkt, auch wie man jetzt die grossen Herausforderungen von der Gesellschaft könnten wirklich meistern. Was da braucht die als Planung oder als Denkvorlauf? Ich finde ihn eine ganz spannende, anregende Persönlichkeit.
Hast du ihn schon selber kennengelernt?
Ja, wir haben so einen kleinen Think Tank gemacht von Stiftungen,
super,
den er angerissen hat.
Dann finde ich ja ganz schnell Telefonnummern von Alexander Barkawi raus, wenn du ihn ja schon persönlich kennengelernt hast. Genau, und wir weisen noch kurz, du darfst noch einen kurzen Werbespot machen. Der Podcast soll zwar langlebig sein, aber wir strahlen dann rechtzeitig aus, damit du was noch kannst ankünden kannst.
Eben der Begegnungstag, den wir am Organisieren sind. Mein Vater würde diesen Sommer 100-jährig und wir machen einiges für das 100-jährige Jubiläum. Aber der Auftakt gibt am 25. Mai einen Begegnungstag. Der findet im ehemaligen Sulzer Hochhaus, im Windtaler statt, aber auch hier in der Steinberggasse, wo man eine Art ein bisschen näher kommen kann unserer Arbeit, wo wir uns vorstellen, unsere Sammlung, wie wir darüber nachdenken, wie wir über Immobilien denken. Also dort würde ich alle, die ein Interesse daran haben, sehr ermuntern, dort zu kommen und sich dort zu informieren direkt.
Ganz nach dem Prinzip der Partizipation. Herzlichen Dank, Bettina Stefanini, dass du da warst. Und das war die dritte Folge vom Gesprächskultur-Podcast. Und auf diesem Kanal werden wir bald schon wieder unsere nächsten Gäste begrüßen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Teilen auf Social Media. Bis bald.